Andreas, gutes Essen, das mögen wir alle. Und du hast ein Produkt noch dazu, das genau dafür konzipiert ist. Erzähl uns ein bisschen was zu Beef Tartare. Was macht es so speziell und warum ist es eigentlich so ein richtig gutes Essen für viele?
Erst einmal freut mich voll, dass ich da sein darf. Beef Tartare, ja, lange Geschichte, lange Tradition. Die Sache ist, es ist lang von den Karten verschwunden. Das hat in den 80er, also 70er, 80er Jahren war das Trendgetränke, das Trendprodukt zum Essen, Entschuldigung. Das war ja auf jeder Speiskarte zu finden und das ist lang von der Speiskarte verschwunden. Durch das, dass ich Beef Tartare-Liebhaber bin, in allen Varianten, generell ein Tartare-Liebhaber, haben wir in unserem Gasthaus das wieder neu auflegen wollen. Und ja, so ist es dazu gekommen. Wir haben ein Produkt entwickelt, was für die Gastronomie entwickelt ist, also das Beef Tartare. Ist ein Convenience-Tartar im Tiefkühlbereich, zwei Komponenten, kann man sich vorstellen, das Fleisch und Soße ist extra getrennt, das taucht man auf, mischt man zusammen und somit hat man wieder sehr große Arbeitserleichterung und beim Beef Tartar ist das so, es ist sehr viel Arbeit und wir haben es, glaube ich, wieder ein bisschen salonfähig gemacht in Österreich und mittlerweile geht das ganz gut und Tartar ist wieder in aller Munde und voller Speiskarten, was mich natürlich sehr freut und wie da vorne bist du auch ein Tartar-Liebhaber.
Absolut, also wir haben es uns auch irgendwann zur Tradition gemacht, dass wir in wirklich guten Restaurants sind, wir testen dann das Beef Tartar und das ist oft so Wegweiser, ist das Restaurant wirklich gut oder steht halt nur die Sterne oben und das ist für Marketing dahinter?
Ja, also es gibt schon natürlich, wir verkosten überall Tartar, also mein Business ist seit, ich muss sagen, jetzt seit 15 Jahren Tartar verkaufen, also auch einer meiner Geschäftszweige, weil wir haben ja im Gasthaus gestartet mit dem Produkt und haben es natürlich überall durch die Karten, jetzt wird es fast dann gefressen, aber so ist es ja, wir natürlich überall Beef Tartar gekostet, was es überall gibt. Und die Qualitätsunterschiede waren da 2010, wie wir angefangen haben, sehr, sehr groß, also das ist ja wirklich, und die Qualität hat sich gebessert, weil natürlich mehr Beef Tartar gemacht wird. Jeder schaut auf den anderen, was macht der. Und es gibt verschiedene Varianten und wir haben ein paar davon. Und ja, dann können wir euch dann noch erzählen.
Bevor wir da weitergehen, bitte stell dir mal ganz kurz vor, eben, wie ist deine Vergangenheit? Wie bist du dazu gekommen, dass du mit Feine Klinge überhaupt dein eigenes Unternehmen auf den Weg gebracht hast?
Also wie so oft sind die Herangehensweisen oder der Werdegang ist nicht linear, das Ganze. Also ich komme aus einer ganz anderen Branche. Ich bin der Stürmer Andi, komme aus ganz Münster, bin dort groß geworden. Und bin mit 15 Jahren nach der Schule, also mein größtes Highlight war arbeiten gehen können, nicht mehr in der Schule sitzen. Ich habe mir das geredet, ich bin ungefremd bestimmt, und ich habe die erste Zeit, glaube ich, wie ich gearbeitet habe, nur pfiffen. Also ich habe Hafner gelernt, Hafner, Offizier zur Fliesenleger, ist auch nicht jeder Begriff. Habe dann gelernt und bin dann mit 20 in die Gastro. Also für mich war das ein Highlight, arbeiten, weg vom Klassenzimmer, da können, reden, pfeifen, was ich will, das war sehr gut. Wir haben es dann 5 Jahre auf dem Knie schon operiert. Was natürlich fürs Fliesenlegen oder generell das Umsetzen schwierig geworden. Ich bin dann eigentlich durch Zufall, durch meinen damaligen besten Freund und auch dann meinen nachführenden Geschäftspartner, bin in die Gastronomie eingeschlittert, weil ich glaubt habe, ja, Gastro, wie es halt viele Leute glauben, kann ja jeder gestern mal arbeiten in Gastro und dann schaust du mal, was du dann machen kannst. Ich habe dann ziemlich schnell einen Barkeeper-Kurs gemacht, weil ich gesehen habe, ich stehe da an, ich möchte nicht irgendwo anstehen, also ich bin Autodidakt dazugekommen und habe ihn relativ schnell weiterbildet. Also ich bin auf Saison gegangen, und habe natürlich in kleinen Jobs angefangen, Barkeeper-Jobs, Barkellner. Und ja, bin dann relativ schnell von Saison zu Saison weitergearbeitet, also aufgearbeitet. War dann gleich mal am Schiff in Frankreich, natürlich kein Wort Französisch kennen, das war natürlich eine Herausforderung. Den kalten Sprung würde ich mir jetzt nicht mehr trauen, glaube ich jetzt einmal persönlich. habe dann Sommelier-Ausbildung gemacht, bin Österreich, Deutschland, Frankreich, Schweiz auf Saison gewesen. Und habe dann mit meinem meinem besten Freund, habe dann in der Schweiz, wie wir gearbeitet haben, beschlossen, hey, unsere Chefs, wir haben so viele Kritikpunkte bei unseren Chefs, wir machen es selber besser. Gesagt, getan, heimgefahren, geschaut, dass wir Geld in die Hand nehmen und haben dann in Großmünster das Gasthaus Adler aufgesperrt, was wir von 2008 oder 2009 bis 2017 gehabt haben. Und ja, was wir sehr erfolgreich geführt haben, also wir sind sehr, also mein Kollege war Koch, ich war im Service, Sommelier, riesen Weinkarten gehabt, wirklich super frisch gekocht und dann haben wir eben das Beef Tartare, wollten wir auf der Karten haben. Und das ist echt der Clou an dem Ganzen, wir wollten dann Beef Tartare auf die Karten geben, 2009, wie wir aufgespielt haben und alle anderen Gastronomen haben gesagt, ey, ihr seid so verrückt, Beef Tartare, das isst keiner mehr, das ist verschwunden, das ist nicht mehr up to date. Und wir haben gesagt, wir glauben drauf, also weil es einfach wirklich ein gutes Gericht ist, uns hat das wirklich geschmeckt. Und wir haben dann gekocht wie die Weltmeister, wirklich. Also jeder hat dann schon so Blasen gehabt vom Schneiden, vom Hocken und gesagt, hey, das geht nicht so weiter. Das können wir nicht mehr machen. Und wir kommen einfach nicht zusammen in der Küche, weil es einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dann haben wir so ein ähnliches System in der Schweiz gesehen, wie wir in der Schweiz gearbeitet haben. Ich habe in Zürich gearbeitet, mein Kollege in Rapperswil. Wir haben uns wieder in der Mitte getroffen, Käse von Türen, Murz, viel Flaschen Wein. Und ja, es entstehen die besten Ideen. Beim Weintrinken haben wir da schon mal kurz gesprochen. Ja, und dann haben wir gesagt, wir möchten das auch in der Ausführung machen. Also tiefgekochtes Fleisch, Soße haben wir selber dazu entwickelt. Und dann hat es natürlich begonnen. Da sind die anderen Leute gekommen, also Gastronomen vor allem, und haben gesagt, hey, wie geht das, dass sie erstens immer so schnell sind, sondern es schmeckt immer gleich. Das haben wir noch nirgends erlebt. Und dann haben wir gesagt, ja, so und so machen wir es. Und dann haben wir die ersten Tatars nach Wien verkauft, so ein paar Bekannte, nach Salzburg, nach Tirol, in Oberösterreich befreundete Gastronomiebetriebe. Und so hat das eigentlich seinen Lauf genommen. Und 2010 war unser erster großer Kunde eine große Weinhandelskette. Ich kann es sagen, Wein und Kovas, weil mit da habe ich früher gearbeitet und wir haben sehr viel Tatars braucht und die Qualitätsunterschiede waren nicht dementsprechend groß für mich, was Kellner, wenn ich das ausgetragen habe. Und das haben wir als erstes hingefahren und haben gesagt, hey, braucht ihr unser Angebot? Die waren hellauf begeistert. Ob es jetzt in Wien, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Kärnten, überall wo wir hingeliefert haben, über die gleiche Qualität ist, das war halt unser USB damals. Und so ist es ja nicht zu dem gekommen. 2017 das Gasthaus durchgespielt und dann habe ich mich komplett aufs Beef Tatar konzentriert. Also generell auf Tatars konzentriert, weil wir natürlich jetzt mehr haben.
Da wollte ich nämlich gerade hin, du hast ja auch den eigentlich irren Schritt gewagt, aus dem Beef Tatar eine vegane Variante abzuleiten. Wie ist es denn dazu gekommen?
Natürlich, der vegane Trend war ja vor ein paar Jahren ersichtlich. Also es ist ja in der Politik kommuniziert worden. Man hat was Neues braucht, dass man den Markt ein bisschen bearbeitet. Also kurz einmal dazu gesagt, ich verkaufe mein Tatar ausschließlich an die Gastronomie über den Großhandel. Und ich bin jetzt sehr viel auf die Gastronomie-Messen unterwegs und vor 3-4 Jahren oder vor 2-3 Jahren war alles nur mehr vegan. Der Trend hat sich schon ein bisschen früher angefangen. Und bei mir sind natürlich Leute hergekommen und gesagt, gibt es das in veganer Variante auch? Und ich war natürlich noch nicht da so überzeugt von einer veganen Variante. Ich glaube, da hat es viel Mythen gegeben, warum braucht jetzt ein Veganer einen Fleischgeschmack, warum muss das so ausschauen. Und ich habe das auch nicht verstanden, wenn du meine Thematik einlässt oder einlebst, das Ganze, dass man einen Menschen oder generell für den Gastronomen oder Koch ein Produkt in die Hand gibt, wo er vielleicht keine Freiheit generell damit hat zu machen, aber er keinen Kopf hat und den Gast schmeckt, ist wieder ein Problemlöser. Und ich glaube, jeder verdient nur Geld, wenn er ein anderes Problem löst.
Ja.
Ich habe dann vor 4 Jahren angefangen, das Tatar zu entwickeln, das vegane Tatar. Haben wir alles probiert, Soja, Ackerbohne, Erbsenprotein, bla bla bla. Da haben wir wirklich alles durchprobiert. Mir hat nichts geschmeckt. Mein Vertrieb hat natürlich gesagt, sofort den Markt bringen, wir müssen bei den Ersten sein. Aber ich habe dann das wieder zurückgezogen komplett die Rezeptur umgeworfen und habe mir dann ein anderes Protein gesucht. Das war dann das Reisprotein, haben wir das Ganze. Machen wir das jetzt. Ja, bei mir war es schon wichtig, dass ich das mache, dass ich der Tatar-Spezialist bin, der das macht. Bevor es ein anderer macht, macht sie. Das war mein erster Gedanke. Aber nicht um jeden Preis. Also für mich steht Qualität im Vordergrund. Qualitätsdenken, das muss einfach gut schmecken. Und dann habe ich das gelauncht. Also ich habe dann zurückgezogen. Ein Jahr, zwei Zeit verloren. Aber es war für mich die richtige Entscheidung, dass man wirklich ein super Produkt hat. Und ja, schmeckt gut. Wir verwenden die gleiche Soße. Und es öffnet natürlich wieder einen neuen Markt. Aber der große Tatar, also der große vegane Trend, ist es bis jetzt noch ausgeblieben. Es ist wieder rückläufig. Es sortiert jetzt wieder der Markt, glaube ich, ein bisschen. Aber es ist nicht mehr wegzudenken und es wird sich in Zukunft uns begleiten und einer mehr werden, definitiv.
Ich glaube, das Vegetarische wird bleiben, definitiv. Also das ist ganz klar. Was ist sonst aktuell der Trend in der Gastronomie? Weil für mich ist dein Produkt ja in der Gastronomie in Österreich und Deutschland eigentlich aufgelegt. Weil Fleisch gehört zu uns zum Essen dazu. Ja. Es wird zwar weniger Fleisch gegessen, das wissen wir, aber diejenigen, die auswärts essen wollen, gutes Essen haben, gleich bei einer Qualität.
Genau.
Wie siehst du so den Trend aktuell in Deutschland, Österreich?
Deutschland, Österreich, wir sind fast gleich vom Gedanken her, habe ich mir auf den Dach. Ja, Österreich und Deutschland unterscheidet sich auch ein bisschen marginal in der Gastronomie, aber generell die Trends, meines Erachtens sind die Herausforderungen zu bewältigen in der Mitarbeitergewinnung. Das heißt, man hat ein massives Personalproblem. Das zu lösen, jedes Produkt, was man anbietet und was mein Produkt auch der Personalproblematik natürlich in die Karten spielt. Man bringt das System in die Gastronomie rein, speziell in die Küche. Man systematisiert die Abläufe und man kann nach Küchenschluss auch was anbieten. Also es kann jeder machen. Die Einfachkeit ist, glaube ich, der Trend. Was ist noch drin? Natürlich die Technologie, Digitalisierung, KI, das kommt immer mehr, von dem können wir uns nicht versperren. Also jeder, was eine Systematik in die Gastronomie, also generell in sein Arbeitsumfeld einbringt, wird am Ende des Tages als Gewinner herausgehen. Die Gastronomie muss sich da wirklich zusammenreißen, dass es dran bleibt. Es hängt meiner Sicht nur ein bisschen ein paar Jahre hinten nachher. Und die guten Gastronomen, die nützen das natürlich schon. Aber generell Convenience-Produkte werden immer mehr. auch im Tiefkühlbereich, also eigentlich die Fertigprodukte, was jetzt nicht negativ klingen sollte, weil vor 20 Jahren waren ja Convenience-Produkte von der Qualität her ganz woanders, was jetzt sind. Also dass sie wirklich fast teilweise nicht essen können. Und heutzutage würde ich viel Gastronomen raten, kauft ihr Convenience-Produkte und lasst es selber kochen. Es wirkt sich besser an, aber es ist ab und zu so, wenn man viel essen geht, sieht man natürlich sehr viele verschiedene Qualitäten.
Genau darauf würde ich nämlich ganz gerne eingehen, weil dieses Convenience-Thema hat immer diesen negativen Touch. Mhm. Aber dabei sind ja gerade die Zutaten bei eurem Beef da absolut hochwertig.
Genau.
Wie hat sich das verändert oder warum ist immer noch in den Köpfen drinnen, dass das so negativ ist?
Nein, natürlich, wenn es seit ein paar Jahren schlechte Qualität von einer gewissen Sparte gibt, zum Beispiel Convenience-Produkt, Convenience ist eine Sparte, meiner Meinung nach. Ja. Und da gibt es jetzt jahrelang gibt's viele Sachen, die probieren am Markt Fuß zu fassen und die werden immer wieder abgelehnt vom Markt, weil sie einfach nicht gut schmecken. Mhm. Natürlich sagt dann einmal der Konsument, die fertig zeigt, das brauche ich nicht, ich mache es selber. Ja.
Ja.
Aber mittlerweile ist es wirklich gut geworden, es steckt mehr Forschung dahinter, mehr Hirnschmalz dahinter. Die Produktionsmethoden sind natürlich auch ganz anders geworden. Tiefkühl ist natürlich ein ganz großes Thema dabei. Mhm. Ist zwar immer die Speerspitze von der Logistik her, es ist immer schwerer zum Bewerkstelligen, die Kühlkette zum Waren, also wie man es jetzt ein Trockenprodukt hast.
Ja.
Macht es natürlich bei meinem Produkt auch nicht leichter, weil tiefgefrorenes rohes Fleisch, was roh zum Verzehren geeignet sein sollte, das darf halt überhaupt nicht irgendwie mehr warm werden. Und ich glaube, dass das nur mehr Zukunft hat. Convenience-Produkte, das halt da mittlerweile schon in der Haubengastronomie Einzug, zum Beispiel wenn man an die Desserts denkt.
Mhm.
Also Koch und Patisserie ist immer was anderes.
Ja.
Jeder, also ich sage jetzt einmal, ist immer noch mal anders gedrückt, 80% von den Köche sind keine Patissiers, die wollen es auch nicht machen, weil sie einfach kochen ist Emotion, kochen ist Gefühlskochen und Patisserie ist noch Gramm abwägen. Ja. Das haben wir schon mal. Das wollen nicht so viele Sachen.
Ich habe noch diesen Satz im Hinterkopf, Backen ist kein Kochen.
Genau, das ist es so. Und da gibt es natürlich viele Sachen, wo einfach der Gastronom oder der Koch einfach in der Küche keine Zeit hat dafür.
Ja.
Und dann kauft er sich fertige Panna Cottas oder fertige Tiramisus, die reißt er auf, gibt die Gläser wieder zurück, lässt es neu befüllen und kriegt es wieder. Nur kein Kopf. Also da ist Convenience, das sind High-Convenience-Produkte, gibt natürlich nur andere Produkte, was natürlich nur wenn nicht so gut sind, aber das sind die Billigsdorfer Sachen und das hat auch alles so Marktberechtigung. Ich glaube, wir sind mittlerweile in einem Zeitalter, wo sich das Teure vom Günstigen nur mehr entfernt. Mhm. Also, aber der Trend ist definitiv da für Convenience-Produkte.
Jetzt bist du natürlich mit deinem Produkt oder du selber auch sehr viel mit Gastronomen unterwegs, du bist im Austausch damit. In Österreich sehen wir gerade, dass viel mehr Gasthäuser zusperren, als wir neu aufmachen. Du findest extrem schwer Nachfolger für Gasthäuser und damit stirbt ein bisschen eine Tradition, vor allem in kleineren Orten. Ist es überall so? Ist es in Deutschland genauso? Wie kriegst du das mit?
Ich glaube, in Deutschland nur viel ärger wie bei uns.
Okay.
Also ich glaube, dass das nur viel, viel ärger ist wie bei uns, weil in Deutschland sehr viele deutsche Gastronomiebetriebe zugesperrt haben mittlerweile. Also es gibt mittlerweile viel mehr Italiener, asiatische Restaurants und wie soll ich heißen. Also die Lokale nehmen exponentiell wirklich viel mehr zu.
Mhm.
Die deutsche Gastronomie nimmt ab, aber in Österreich ist das genau das Gleiche. Es wird das Sterben, das Bekannte. Es ist, glaube ich, nicht nur das Wirte sterben, es ist auch, dass verschiedenste Wirte jetzt nicht mehr 6 Tage offen haben, sondern nur mehr 4 Tage. Sonntag was zu essen zu finden, ist wirklich schwer.
Yeah.
Nicht nur in der Stadt, sondern auch im Land. Es haben gewisse Wirte nur mehr Mittag offen statt am Abend, kommen mit dem Arzt schmeißen und sagen, hey, so geht's auch, bleibt das gleich über. Das ist eine riesen Herausforderung und ich glaube, es gehört wieder Positivität in das ganze Leben eingebracht. Also man braucht viel Perspektive, Planbarkeit, was man jetzt derzeit nicht so hat. Man weiß nicht, kommt wieder irgendwas daher. Und ich sage mir, die Gastronomie ist ein bisschen wie in Aktien, der Fear and Greed Faktor. Und ich glaube, dass das die Gastronomie also ein ganz gutes Spiegelbild ist für einen Faktor, ob die Angst generell gerade vorherrscht bei der Ausgabe. Ja. Wenn du jetzt früher gesagt hast, gehst 2-3 Mal in der Woche essen und Lebensmittel sind es teurer geworden, braucht man gar nicht uns die Schere hin. Jetzt gehst du vielleicht nur einmal in der Woche essen oder einmal im Monat. Man spart nicht beim Auto, man spart nicht beim Urlaub, aber sie das einmal oder auch nicht mal essen gehen, das merkt man schon. Das ist auch, wo man wieder Vertrauen in die Gastronomie, Vertrauen in die Politik, Planbarkeit, ein bisschen positives Mindset wieder einbringen.
Ja.
Weil ich hasse nichts mehr, wenn du überall schlagst du auf, Personalprobleme oder Mitarbeitermangel, sofort die Gastronomie. Und dann steht gleich bei schlechte Arbeitszeiten, Stress. Ich meine, dass das keine dafür sprechenden Faktoren sind für Berufssparte, ist auch klar. Und da müssen wir einfach gemeinsam schauen, dass das wieder, wie du sagst, richtig, Kulturgut. Für mich ist Wirtshaus, gell, Kulturgut, Stammtisch, wo offen diskutiert werden kann.
Ja.
Zusammensetzen, und da wird gestritten, da wird philosophiert, da wird diskutiert und dann wird beim Bier gesagt, okay, passt, dann sind wir wieder fremd. Und das hat sich komplett aufgehört. Und ich glaube, dass Menschen wieder aussehen wollen, je nach dem ganzen Wahnsinn, was da passiert, wenn man sechs Jahre die Leute wollten, die haben einen Traum gehabt nach draußen, und man trifft sie auch wieder. Und ich merke es in der Jugend, weil das war ja auch eine Zeit lang mal das Fortgehthema, war ja mal erledigt, da hat sich jeder daheim getroffen, und mittlerweile nimmt das wieder Fahrt auf. Also es kommt wieder mehr in die Köpfe, dass man schon mehr gemeinsam Spaß hat, als wenn man alleine daheim sitzt.
Ich glaube, das auf jeden Fall. Also gerade wenn du mal gemütlich da irgendwo zusammensitzt und plauderst und dann auch weiter weggehst, also das hat schon ganz einen speziellen Reiz.
Definitiv.
Jetzt, du hast begonnen, dein Unternehmen aufzubauen und du hast ja wirklich das ganze Netzwerk aufbauen müssen, du hast den Vertrieb aufbauen müssen, du hast das Marketing aufbauen müssen. Was sind so die größten Learnings, die du für dich selber aus dem gezogen hast, weil du hast von null begonnen?
Ja, wie gesagt, ich komme von einer ganz anderen Sparte, von der Handwerkssparte eigentlich. Ich bin dann in die Gastronomie gerutscht und haben dann, ja, also die Gastronomie, entweder du liebst es oder du hasst es. Ja. Du kannst nicht irgendwie in Gastronomie gearbeiten und sagen, ich mach das einmal für Zeit, weil das machen für Junge, dass sie sich Geld dazu verdienen oder vielleicht keinen Arbeitsplatz gekriegt haben und dann, die werden alle weggehen von der Gastronomie. Ich bin geboren für die Gastronomie, mir taugt es unter Leid zu sein. Ich kann mir gut einstellen auf gewisse Leute, ob das jetzt ein Generalvorstand von einer großen Firma ist oder ob es jetzt der Pensionist ist, der was jeden Tag auf Seppi vorbeikommt. Ich glaube, jeder hat eine interessante Geschichte zu erzählen und das macht es auch einfach so interessant, spannend, wenn man so viele Leute kennenlernt. Die Gastronomie ist für mich gerade mit der Leidenschaft, dass ich bin drum und dran, dass ich jetzt immer ein bisschen Gedanken drauf, nicht verschwenden, wie ich gar nicht sagen, aber dass man sagt, okay, was für eine Gastronomie-Konzept, die könnte nicht mehr hinpassen, dass ich mich nicht mehr selbstständig mache in der Gastronomie, wenn jetzt mein Business einmal so funktioniert, kann man schon vorstellen, ein Weinbar oder sowas zum Aufmachen, also ganz Bistro. Was war jetzt nochmal die Frage? Ich muss ja nur ganz kurz nachhaken.
Nein, die Eingangsfrage. Wie es für dich gegangen ist, dein Netzwerk aufzubauen, den Vertrieb aufzubauen.
Genau, ja. Wie gesagt, ich habe Gasthaus gehabt, lange in Grasmünster, Gasthaus Adler. Und da lernt man natürlich schon super viele Leute kennen von der Saison auch. Und das sind natürlich die ersten Anlaufstellen. Da präsentiert man es einmal. Ich muss auch dazu sagen, dass ich das Glück gehabt habe, dass wir selber geschaut haben, dass wir es vertreiben. Aber 2013 ist dann ein Handelsvertreter an uns herantreten, weil das habe ich trotzdem mit meinem Geschäftspartner noch gemacht, der leider nicht mehr lebt. Und dann sagen wir, mein Geschäftspartner von früher. Wir haben dann gesagt, wir können den Vertrieb nicht nehmen, Gasthaus machen. 6 Tage die Woche offen, du arbeitest 14 Stunden im Schnitt oder 12, 14 Stunden Minimum immer. Wie willst du den Vertrieb aufbauen? Dann haben wir uns entschieden, das Ganze an einen Handelsvertreter abzugeben. Und der hat natürlich viele Türen geöffnet, Türen für eine gewisse Gastronomie, große Handelsketten und so. Und so ist das immer stetig gewachsen. Und dann habe ich 2017 eben haben wir das Geschäft zugesperrt. Und dann habe ich mich selber um das Ganze mehr gekümmert und habe dann natürlich auch ein bisschen einen Blick über die Grenzen gewagt. Bin aber verkaufstechnisch komplett snackerbassler gewesen. Ich habe immer geglaubt, ich kann gut verkaufen, weil ich am Gast super gut angekommen bin und habe zu viele Zusatzverkäufe gemacht. Aber ich habe vergessen, der Gast kommt ja zu mir, weil er schon da ist, ist leicht was zum Verkaufen, der will schon. Ich war dann bei zwei großen Gastronomie-Großhändlern. Und da bin ich rausgegangen, so klein mit Hut. Die haben mich dabei einfach gefragt, haben mich komplett fertig gemacht. Und ich habe dann nicht gewusst, was ich sagen soll. Und ich bin überzeugt gewesen, dass mein Produkt so das Geilste ist. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe das einfach nicht verstanden, warum ich da keine Argumente gehabt habe. So habe ich dann richtig genervt. Dann habe ich mich weitergebildet, einfach im Verkauf und Unternehmertum. Weil ich bin ja der kleine Hoffner, der was irgendwann mal Bifter da verkauft, irgendwie die Herangehensweise. Aber im Großen und Ganzen gibt schon ein paar Kniffe, die ist nicht durch Fehler lernen sollst, sondern durch, wenn du was schon weit ist wie du. Und du hast mich entschieden, das war ein guter Weg. Was ich nicht mehr machen darf, ist zum Beispiel Markenrelaunch. Das habe ich probiert, weil mein Produkt heißt jetzt Feine Klinge, aber Adlers Bifter da war es ja früher und es ist ja fast heute noch in jedem Gastronomie-Großhandel geführt. Adler, Gasthaus Adler, Bifter da. Und ich habe gesagt, ich will andere Verpackung, ich will das haben, alles gebrandet. Und da haben wir gesagt, Markenrelaunch, jetzt ist das Geld da, jetzt passt das. Leider lass das gehen. Wenn du nicht wirklich ein Millionenunternehmer bist, mach kein Markenrelaunch. Das ist nur ein Ego-Ding, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist Ego gewesen, ich möchte was anderes machen, ich mag den Adler nicht mehr in mein Logo drin haben, weil es halt nicht so gut auseinandergegangen ist, das Ganze. Ich kann es jedem sagen, lasst es. Es spart da so viel Kopfweh Und vor allem so viel Geld, das kannst du super gern für Werbung ersetzen. Das katapultiert dich sicher woanders hin, aber du warst jetzt kein, was war das? Twix Rider, das war ja früher das klassische Beispiel.
Und trotzdem kennt es jeder noch.
Trotzdem kennt es jeder noch von unserer Generation, muss man auch sagen. Aber trotzdem, das sind, die haben Millionen investiert in einen Markenrelaunch.
Ja.
Und ich würde das nie wieder machen, weil wenn eine Marken besteht, das, was baust du zum Kunden auf Vertrauen? Mhm. Wenn du Vertrauen aufgebaut hast und dann kommt auf einmal nur in eh schon einem nischigen Produkt, kommt dann nur zweiteinander her, wo du eh schon am Anfang nicht ganz klar warst, was kann das Produkt. Das war ja komplett, also ich würde es nicht mehr machen auf Deutsch gesagt, aber natürlich bin ich glücklich mit der Marke, mir uns gefällt es ganz gut, weil einfach alles gebrandet ist, es schaut gut aus und wenn du ein hochqualitatives Convenience-Produkt hast dann, und du die Besten zugehen willst, bin ich schon der Meinung, dann sollst du haptisch was in der Hand haben. Obwohl es meistens kleinen Karton reinfliegt, aber dann stehst du dann im CNC-Markt und dann ist der Billix, dann ist das Aufkleberschiff drauf, dann ist geschissen gestempelt, das schaut dann auch nicht gut aus und da verlangst du wie Weltmeister. Es wird dann ein gutes Produkt sein, es muss selber spiegeln und sowas in der Hand. Ich bin nicht unzufrieden, aber machen wir es kein zweites Mal, sagen wir so.
Das ist ein guter Punkt, weil oft stehst du daneben und denkst, warum benennen sie es jetzt um oder warum machen es alle Farben nein? Und da denkst du nur, seid ihr angerannt eigentlich? Weil ihr habt eine historische Marke oder Marke, die zumindest einen Wiedererkennungswert hat und dann schaut es aus wie jede andere.
Ich glaube, so eine Markenkosmetik, wie man beim Auto sagt, so ein Facelift, ja, kann man machen.
Ist okay.
Ein bisschen anderer Schriftzug, ein bisschen anderer Schriftzug würde auch schon vielleicht ein bisschen andere Farben, das würde funktionieren. Aber alles andere ist halt natürlich mit viel Aufwand und sehr viel Arbeit und Erklärungsarbeit verbunden. Weil wie wirst du den Kunden erklären? Mein Kunde ist der Großhandel, der muss dann seine Außenmitarbeiter, muss er mal den Endkunden, für mich ist das der Gastronom oder Hotelier erklären. Also irrsinnig viel Aufwand für Ego-Polieren. Das war einfach am Anfang so, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also, ist zumindest eine ehrliche Aussage, muss man auch sagen. Also, jetzt, für mich ist natürlich, als jemand, der schon dein Beef total gegessen hat, ich würde sie am liebsten direkt bei dir bestellen.
Mhm.
Was aber, weil einfach dein Produkt, Tiefkühlprodukte sind, extrem ein schwieriger Weg ist. Hast du schon mal überlegt, den Weg direkt zum Endkunden? Oder ist es einfach was, wo du sagst, in ein paar Jahren, wenn es etabliert ist im Großhandel, kann man den Weg gehen?
Die Idee ist natürlich seit Anfang an entstanden, dass man auch an Endkunden was verkauft, aber ich brenne für die Gastronomie. Also ist mir wichtig, dass man die Gastrowelt einmal bedient und ich bin kein Freund davon, wenn man ein Produkt in der Gastronomie kriegt und schmeckt, dass das so schmeckt und dann kriegst du das im Einzelhandel auch.
Okay.
Also das ist, ich komme aus der Weinwelt auch als Sommelier und mir macht das auch ziemlich viel Spaß und bin mit sehr vielen Winzern in Kontakt oder mit Gastronomen. Und die sagen zum Beispiel, wenn du da jetzt bei einer Sparaktion bist beim Wein und da kriegst du 2+1, also 2-1 kriegst du 2 und du hast dann den gleichen Wein beim Wirten ums Eck und der muss halt was verlangen. Mhm. Die Leute verstehen das dann oft nicht. Da habe ich mir Bier auch so ausgesucht, dass du nicht im Mantel kriegst.
Mhm.
Da möchte ich die Gastronomie lange unterstützen, aber natürlich ist immer ein kaufmännischer Aspekt, dass man sagt, man verkauft seine Endgastronomie her.
Ja.
Ist bei meinem Produkt natürlich sehr super schwierig, weil es tief gefahren ist.
Mhm.
Das muss wirklich die gleiche konstante Temperatur und das kann nicht einmal so frozen to fresh kommen, dass du sagst, du kriegst jetzt dann, da ist alles auftaut. Das darf bei meiner Zeit, weil es rot zum Verzehr geeignet sein muss. Und da habe ich noch keine richtige Logistik rausgefunden, wo man es halbwegs kosteneffizient, wo man nicht bestellen muss, 200, 300 Euro, dass es sich auszahlt, kosteneffizient das Ganze an den Endverbraucher bringt.
Mhm.
Also die Gastronomen sagen mir immer, dass sie es sehr schätzen, dass ich nicht in Einzelhandel drin bin. Aber natürlich wird es vielleicht einmal die Möglichkeit geben, also zum Beispiel in Wien verkauft es einen Online-Händler, wo du bestellen kannst.
Mhm.
Ein Gurkau gibt es jetzt, Zweierpackungen. Und eine sehr großen Handelsketten kann natürlich jeder, wo jeder fast reingehen kann man es natürlich auch kaufen. Da schicke ich die meisten Leute hin.
Ja,
bei uns in Kassmünster gibt es beim Bäcker gibt es. Was bei Bekannten, die haben Zweierpackungen, die auf kann sie da mitnehmen. Aber das ist auch nicht, wir machen jetzt nicht Werbung, aber mehr Fokus liegt auf B2B-Vertrieb.
Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, wo soll es denn hingehen mit Feine Klinge? Was ist das Ziel?
Das Ziel ist definitiv, in Österreich der Marktführer zu sein, in jedem deutschsprachigen Raum. Also Schweiz ist schwierig, Einfuhrzölle und so. Der nächste Step ist Deutschland. Bei den Luxstaaten mache ich ein bisschen was, Norditalien. Also mein Ziel ist es schon, erstens einmal meine Produkte auszubauen, weil ich nicht nur das Vegane nehme, sondern das Bio-Tatar. Wo das Bio-Tatar so ein Thema ist, seitdem die Inflation, seitdem es ein bisschen knapper ist, ist der Bio-Gedanke nimmer so an erster Stelle, wie es jetzt einmal vor der Inflation war, sage ich jetzt einmal. Was ich auch ganz witzig finde, weil vor allem sind die Produkte, die Herkunft und die Herangehensweise nicht mehr so wichtig. Stehen nicht mehr an oberster Stelle, die sind sekundär, nicht mehr primär. Primär ist der Preis heutzutage.
Mhm.
Aber es wird dorthin gehen, dass man generell nur ein bisschen in die fleischlose Variante weiterdenkt.
Mhm.
dass ich da vielleicht nochmal die Hand ansetze, natürlich den Vertrieb ausbauen in Deutschland, weil es ein riesengroßer Markt ist, natürlich ist der Anteil von deutschen Gastronomen oder mein Zielpublikum ein bisschen kleiner als bei uns im Verhältnis, aber Deutschland einfach 10-mal so viele Leute, muss man auch sagen. Und das Geschäftsfeld zum Ausbauen und vielleicht noch neue Produkte, also sprich, was sind die fleischlose Alternative oder Fisch war natürlich ein Thema.
Okay.
Was mir natürlich immer Leute fragen, hast du schon mal überlegt, billiger Sachen zu anbieten, so eine Low-Budget-Geschichte, da stützt mir die Haare einfach, weil ich einfach das nicht will. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme ein Produkt aus Südamerika, was halt natürlich alles wieder raufkommt, da werden wir noch viel mehr von Südamerika herkommen, wenn wir mit Fleischkonsum zurückfahren oder mit der Fleischproduktion. Und ich sehe das nicht ein. Und außerdem, wenn ich mir 2 Euro pro Karton spare, was macht denn das? Ich bin das für ein Walzer. Für mich ist nicht das ausschlaggebende Ding. Und ich möchte das Synonym für Beef Tartare in der Gastrobranche und natürlich auch meinen Namen festigen, stärken. Und
ja. Ich glaube, das ist ein guter Weg, vor allem, dass du einfach sagst, du festigst dich auf die Qualität und nicht billig, weil das passt nicht zu dir. Das passt nicht zu deinem Versprechen auch von Produkten.
Kann ich ja gar nicht machen. Ja. Ich habe ein Produkt und von dem muss ich mir eigentlich alles ausfinanzieren.
Ja.
Mein Vertrieb, meine Lohnkosten, meine ganzen Fixkosten, was ich habe, das muss ich ein Produkt. Ich bin kein Fleischhocker, der was 500 Produkte hat, dann außen ist Mitarbeiterstab von 20 Leuten. Das geht einfach bei mir nicht.
Ja.
Ich muss mal schauen. Ich glaube, Positionierung ist, glaube ich, heutzutage eine der wichtigsten Sachen. Du weißt, was kannst. Du weißt, was du hin willst. Du weißt, was für Nische es bedienen willst. Und die billigste auf verschiedene, muss ich sagen, das kann mir andere machen, aber nicht ich. Ich kann mir es nicht leisten, dass jetzt da irgendwie ein Preisverfall reinkommt.
Nein, ganz und gar nicht. Jetzt hast du da viele Themen für die Zukunft vor dir. Du bist natürlich so auch voll eingespannt mit dem Arbeiten. Wie schaffst du es, in deiner Freizeit runterzukommen? Oder hast du immer im Hinterkopf die feine Klinge mitlaufen? Und
gute Frage, ja. Na, die feine Klinge redet natürlich immer im Hinterkopf mit. Also mir macht das auch nichts, wenn ich am Sonntagvormittag einmal wo hinsetze oder auf eine Messe fahre. Weißt du, du fährst halt am Samstag weg auf eine Messe und bist halt Sonntag dort oder Sonntag, Montag. Feine Klinge, also es ist mein Leben, gehört auch zu meinem Leben dazu. Vielleicht bin ich mit dem Single, kann natürlich auch sein. Nein, ich glaube nicht, das ist ein ausschlaggebender Form, aber ich habe ein zweites Unternehmen, das ist das Schaffsinn-Recruiting. Wir versuchen aber für die Gastronomie, also eine Sparte, du hast Gastro-Sterne, wo wir auch für die Gastronomie Social Media Recruiting machen, betreiben. Ein Podcast habe ich auch nebenbei, du hast ja schon meine gehört, was aber ganz witzig ist. Ja, ich glaube, das ist eigentlich der Antrieb, was man gern macht.
Ja.
Das hier ist nicht das Aufgabe. Weil Beruf, sagt sie im deutschen Wort Berufung, ja, das ist oder irgendwo, soll sich jeder den größten Tageszeitaufwand sollte sich jeder so richten, dass er Spaß macht. Ich glaube, das war essentiell für jeden. Dann waren da viele Fragen, daran sich gar nicht stellen. Aber es ist halt natürlich eine Herausforderung, gerade wenn man wachsen will. Oder jetzt ist natürlich eine Phase, wo man den Kopf in den Sand stecken darf. Ich habe es jetzt vor einem halben Jahr zum selber ein bisschen erwischt, wo ich gesagt habe, für was mache ich das, wenn der ganze nicht mehr voll ist. Aber ich glaube, das sind jetzt Zeiten, wo sich ein guter Unternehmer, ein guter Verkäufer ausfüttert, wo man sagt, hey, jetzt greifen wir nochmal, überdenken wir unseren ganzen Plan. Ja. Weil es hier solche Herausforderungszeiten nicht schlecht. Du musst einfach mal dein Geschäftsmodell überdenken. Weil wir noch höher, schneller weiter, wie man jetzt so gesagt, ist cool, super geil, wenn man was verdient. Aber irgendwann hast du schon so einen Komplex aufgebaut. Du musst verdienen, weil sonst spült sich das alles, sonst dreht der Rall nicht. Und dann hast du natürlich einen kleinen Rücksetzer, dann tat das sich Sachen richtig weh. Und ich glaube, wenn du jetzt in einer Wachstumsphase bist und bei uns ist noch mega viel Potenzial, hat es mir schon ein paar Gedankenstöße gegeben, wo man denkt, das ist vielleicht nicht gut zum Investieren, das hätte man sparen können. Aber ja, wenn es immer dahin geht, denkst du vielleicht nicht über sowas nach.
Und das ist wichtig, du nimmst dir die Erfahrung trotzdem mit.
Genau.
Ich meine, klar hast du was toll dafür, in Zeit oder in echtem Geld, aber du hast eine Erfahrung, auf der du aufbauen kannst und deine Firma weiterentwickeln kannst.
Genau, so sehe ich das auch. Darum kühlen Kopf bewahren, Krone richten und weiter geht's im Endeffekt. Das hilft keiner wird dir helfen. Kannst du nur du selber helfen.
Einmal hochkrempeln und los geht's.
Genau, ja. Und das verurteile ich halt jetzt mittlerweile an der Allgemeinheit so. Jeder will sich über ein bisschen ausreden über Politik. Na, die müssen es machen und Politik muss es machen und die Jungen müssen es sagen. Scheiße, nein. Du musst selber bei dir anfangen und schauen, dass du dein Haus im Griff hast und alles andere. Ich kann nicht über sagen, wer andere macht für mich die ganze Hocken. Das wird nicht funktionieren.
Ja.
Und da möchte ich mal die Gastronomie massiv unterstützen damit, weil jeder Ektor beschäftigt ist im Alltag mit so vielen Herausforderungen. Es kommen neue Gesetze, dann das. Die letzten Jahre waren für Gastronomie echt, oder für Hotellerie, Cateringbetriebe, alles echt nicht schön. Das hat vor 5 Jahren angefangen und ich habe das nicht verstanden, was da passiert. Natürlich, die Gastronomen haben so viele Herausforderungen und wenn du es mit einem Produkt unterstützen kannst, wo sie ein bisschen weniger Probleme haben, also weniger Kopfschmerzen,
ja.
die Küchengruppe ist entspannter, du kannst Zusatzverkäufe machen und brauchst keine Kochausbildung dazu. Ich glaube, das ist für ihn eine Win-Win-Situation und das treibt mich eigentlich an, dass ich aufstelle und das Ganze mache.
Finde ich gut. Und dann wissen sie auch vor allem, dass du der Partner bist, mit dem man zusammenarbeiten kann, mit dem man sowas auch weiterentwickeln kann.
Genau.
Ist ja perfekt. Wenn wir jetzt im Dezember diesen Jahres nochmal zusammensitzen, bei einem Glasl Wein, bei einem Sekt, was auch immer, was muss sie in dem Jahr noch für dich getan haben, privat, beruflich, ganz egal, dass du sagst, das Jahr 2025 war ein positives?
Weil ich jetzt mal von der beruflichen Seite sehe, ist natürlich nicht nur, dass mein Umsatz oder den Absatz halten, sondern auch gewisse Händler dazugewonnen haben, gerade in meinem neuen Markt in Deutschland.
Mhm.
Mein Social Media Kanal generell, das Ganze ausgebaut sein. Also ich will schon eine gewisse, ich war jetzt ein bisschen nachlässig und habe meinen Fokus eigentlich auf Messen gesetzt und was jetzt nicht so oder immer gut funktioniert. Aber ich glaube, das wird sich auch ändern, das Ganze. Also mein Ausbau und Social Media Content und Plan, Follower kann ich jetzt keine nennen. Es war schön, wenn ich so viele Follower hätte wie jetzt. Aber ich möchte den Umsatz schon um 20-30% aufschaffen. Das wäre natürlich nur der schöne Nebenaspekt. Da fällt es auch nicht dazu, nicht viel. Hängt natürlich auch von der Schneesituation im Winter ab, wie ist der Tourismus gebucht. Also es hängen schon ein paar Faktoren an, aber ich glaube, durch gezieltes Marketing kann man das wieder mehr erreichen. Mhm. Aber nicht nur Social Media Marketing machen, wie wir zuerst auch schon vorhin geredet haben. Ich glaube, dass das auch ein bisschen jetzt ein zweischneidiges Schwert ist. Da nur Geld eine Blase, nicht Werbung. Ja, privat fahre ich 5 Rennstrecken mit dem Motorrad, nicht stürzen und meine Zeiten natürlich wieder erreichen. Und sonst privat geht's mir gut. Natürlich ist immer Luft nach oben irgendwo. Ein bisschen würde sich selber mehr schauen, den Körper schauen, ein bisschen mehr Sport machen. Aber ich glaube, da können wir jetzt Ende des Jahres können wir selber gute Vorsätze fürs neue Jahr nehmen. Aber mein Ziel ist natürlich beruflich, dass man das Geschäftsfeld in Deutschland stärkt und ausbaut. Auf mehreren Standbeinen stehen.
Ich glaube, du bist auf einem guten Weg dahin. Dein Produkt ist sensationell. Du hast genug Ideen in der Hinterhand, wie du das aufbauen kannst. Also ich bin sicher, dass das ja das aufgehen wird.
Ich glaube, bin fest davon überzeugt.
Super. Andi, vielen herzlichen Dank. Hat mega viel Spaß gemacht. Danke für den Einsatz. Und ich wünsche dir alles Gute und heute toi, toi, toi.
Sehr fein. Dann freut es mich. Lasst euch das da schmecken auf jeden Fall. Freut mich so, dass ihr auf echt spannende Geschichte wieder.
Danke.
Super, Dankeschön.